besser wird's nicht. Selbstzweifler trifft Strichzeichner.
Herzlich willkommen zu Besser wird's nicht, dem Podcast, an den wir weiterhin ganz fest glauben. Oliver, ich glaube, du bist gerade in meiner Nähe, oder? Du drehst, glaube ich, Nord-Nord-Mord.
Genau, wir haben gerade den Studioteil. Unser Studio ist etwas außerhalb von Hamburg und unser Studio ist unser Präsidium. Mhm. Und da wird gerade auf die Fallwand geklebt und wer und Striche gemacht und ich, ehrlich gesagt, checke ich es nicht. Ist mir alles meistens viel zu kompliziert. Der Teil des Krimis ist oder so immer der, wo man dann aufs Klo geht oder sich noch ein Bier holt oder so. Wer wo was wann gemacht hat, das habe ich bei Krimis eigentlich fast nie, ehrlich gesagt, auch wenn ich sie selber spiele.
Ich weiß genau, was du meinst. Wird das eigentlich bei Nord-Nord-Mord so dargestellt, als ob sich das Präsidium auf Sylt befindet? Oder,
Nee, das spielt alles auf Sylt. Aber die Innenaufnahmen, die sind meistens in Hamburg.
Ah ja.
Oder manche Sachen sind in Schleswig-Holstein. Aus Kostengründen natürlich, weil wir nicht den ganzen Film uns das leisten können, auf Sylt zu drehen.
Okay, verstehe. Ja, ich bin sehr gespannt, ob du deine 100% Aufklärungsquote beibehalten kannst. Wäre mal eine erfrischende Abwechslung, wenn der Mörder davon käme. Das wäre uiuiui.
Ja. Ich habe mal einen Tatort gedreht. Ich sollte einen Tatort drehen, ein ganz tolles Buch. Und da gab es aber am Schluss keinen Mörder.
Oh.
Und das wurde dann abgelehnt. In Deutschland muss immer jemand sterben. Es muss immer jemand umgebracht werden am Schluss.
Ich dachte, es gäbe keinen Mörder, weil sich plötzlich herausgestellt hat, es war doch ein Unfall oder so.
Ja, genau. So war es auch. Okay. Aber dann haben sie gesagt, nee, das geht nicht, weil es muss in deutschen Krimis getötet und gemordet werden.
Ah, dabei sagt man dem Tatort ja so eine gewisse Experimentierfreude nach.
Aber nur wenigen. Saarbrücken darf sehr experimentieren und so.
Der Rest muss.
Aber ich bin noch gar nicht so in diesem Krimi-Game drin, ehrlich gesagt. Mhm. Ich würde auch lieber wieder positive Filme drehen, ohne Mord und Totschlag.
Ja.
Leichte Filme, wo man gut drauf kommt danach. Irgendwie die nicht nur zur Unterhaltung dienen, sondern vielleicht auch zum Nachdenken und sich zu wachsen und sich schöne Impulse herauszunehmen. Das fällt mir im Krimi manchmal ein bisschen schwer.
Ja.
Aber ich möchte ja jetzt nicht in die Hand kacken, die mich füttert.
Okay, alles klar. Dieses Bild muss aus meinem Kopf, oh Gott.
Ja,
eine romantische Komödie wäre ja vielleicht auch mal wieder drin.
Ja, voll.
Und hier, die Schwarzwaldklinik hat sich auch immer noch nicht gemeldet. Das war doch im Prinzip deine Altersvorsorge, dass du irgendwann doch
Brinkmann spielst. Habe ich das schon laut erzählt?
Ja, oder das hast du schon laut erzählt.
Ah, okay. Nee, ich glaube, das wird nichts.
Schade. Naja, wer weiß. Man sollte die Hoffnung nicht aufgeben, ansonsten bleibt immer noch das Traumschiff. Dann macht man wenigstens schön Urlaub, während man dreht.
Wie läuft's bei dir, du Erfolgsautor?
Ach so, ja. Das ist eigentlich ganz spannend. Ich hatte ja eigentlich fest vorgehabt, mir die Rankings meines neuen Büchleins nicht anzusehen, weil ich natürlich als Pessimist, der ich bin, mal wieder mit dem Schlimmsten gerechnet habe. Stellt sich heraus, ich habe mir umsonst Sorgen gemacht. Als ich dann doch drauf geschaut habe, stellte sich heraus, läuft eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, ist, dass ich bis dato keine Bewertungen bei Amazon habe. Ich dachte, es war jetzt doch eine ganze Zeit lang relativ hoch platziert, dass irgendjemand von denen, die es gekauft haben, es auch bewerten wollen. Ich frage mich so ein wenig, ob die aus Höflichkeit ihre Meinung einfach für sich behalten oder so. Keine Ahnung. Naja, also auch wenn ihr es gekauft habt, also wo kein Wille ist, ist auch eine Couch. Wenn ihr es gekauft habt, dann schreibt doch gerne mal eine Bewertung. Am besten natürlich eine 5-Sterne-Bewertung. Aber ich bin an einem Punkt, wo auch eine 4-Sterne-Bewertung fast schon gewünscht
ist. Kriegst auch den Hals nicht voll, ne? Jetzt bist du schon unter den Top 10 und dann willst du auch noch 5 Sterne haben.
Top 10 war ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, das Höchste war, glaube ich, Platz 35.
So, ist gut jetzt. Wir waren auf, das Höchste bei uns war Platz 70, glaube ich. Nochmal nachgeguckt.
Kann sein. Ich habe das nicht so engmaschig verfolgt wie du, aber
bewertet lieber mal unseren Podcast und sagt's weiter und so. Weil der hätte es nötig. Wir haben auch nicht so viele Bewertungen.
Das stimmt.
Aber vielleicht. Das ist ja auch eine, beim Podcast ist es, glaube ich, ähnlich mittlerweile. Ich bin ja relativ neu in dem Game, aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich habe Bock, das weiterzumachen.
Ja.
Aber es ist halt auch eine unfassbare Konkurrenz, ne?
Ja.
Also es ist, da tummelt sich wirklich alles.
Ich merke es ja selber. Ich habe relativ viele Podcasts abonniert und ich finde die auch alle interessant. Und ich muss regelmäßig Podcasts aus meinem Feed schmeißen oder als gehört markieren, obwohl ich sie gar nicht gehört habe. Weil es einfach, weil der Tank nur 24 Stunden hat. Das ist ja dann auch so ein wahnsinnig langes Format, ne? Also das geht dann ja bei einer Stunde oft los und ich habe auch welche, die ich habe auch Podcasts abonniert, die auf mal 4 bis 5 Stunden gehen.
Okay.
Ja, es ist ein hartes Brot, genau wie der Buchmarkt ja auch, ne? Also das geht ja auch in die Zehntausende, was da jährlich rauskommt. Und haben wir uns eine schwierige Branche ausgesucht.
Ja.
Naja.
Ja, sehr gut. Thema des heutigen Podcasts ist Glauben. Ich habe einen Text geschrieben über den Glauben, der wurde im Grunde genommen, also ich kam auf die Idee, als ich am Set war und wir waren kurz vor Weihnachten, haben wir einen Film gedreht in einer Kirche und jetzt größtenteils in einer Kirche spielte auf Sylt, wunderschöne Kirche in Morsum.
Ja.
Und da haben wir zusammen Mittag gegessen und haben so überlegt, also das Team, das ist eigentlich immer eine der schönsten Dinge, wenn die verschiedenen Gruppierungen an Gewerken zusammenkommen, Alter, Religionen und dann isst man zusammen und es ging darum, wie wer Weihnachten verbringt und meine Partnerin, die Julia Brändler, die im Osten ja groß geworden ist, die sagte zu mir, ach, so Glaube und Christentum und so, das wären für sie alles Märchen. Mhm. Und das hat mich bewegt und beschäftigt und daraufhin habe ich diesen Text geschrieben, wo es darum geht, wie ich groß geworden bin. Und zwar war mein Onkel väterlicherseits Pfarrer, erst römisch-katholischer Pfarrer, dann altkatholischer Pfarrer. Und meine Großmutter, bei der wir alle Ferien verbracht haben, meine Schwester und ich, die hat das Gemeindehaus geleitet und nach dem Rechten gesehen und war dort die Haushälterin. Und da bin ich also immer, also den größten Teil meiner Ferien bin ich eben in der Kirche oder in der Kirchengemeinde groß geworden. Das hat viel mit mir gemacht und ich war dann auch Ministrant und so. Und in diesem Text beschreibe ich aber, was für ein schlechtes Verhältnis ich zu Gott hatte. Und wie das mich, der strafende Gott, die Schuld, die da auch entstanden ist, ein Schuldgefühl für etwas, was man eigentlich nicht gemacht hat, sondern nur in Gedanken nicht ein rechter, guter, junger Christ zu sein oder vielleicht viel besser sein zu können, als man ist zu dem Zeitpunkt. Das hat mich sehr umtrieben und hat meine Jugend eigentlich auf negative Art und Weise geprägt, weil ich auch nicht die richtigen Ansprechpartner dann hatte, um von dieser Schuld oder von diesem Schuldgefühl, dass mich da der Glaube getrieben hat, davon wegzukommen.
Mhm.
Genau, darum geht es in dem Text. Und heute wollten wir eben über das Thema Glauben sprechen und wo der zu suchen ist, ob der noch zu finden ist oder ob es nur noch den Glauben an sich selbst gibt oder wie sieht es denn bei dir so aus? Du bist gar nicht religiös,
nee,
oder?
Nee, ich bin beinharter Atheist, also und zwar schon seit der Grundschule. Ohne dass ich jetzt, also das, was mit Sicherheit dabei eine Rolle spielt, ist, dass ich halt nicht aktiv religiös erzogen wurde und da auch sonst relativ unbetroffen von war. Also meine Mutter glaubt, glaube ich, schon an Gott und der Rest meiner Familie sicherlich größtenteils auch. Das bildet ja auch so das ab, was so der Durchschnitt in der Bevölkerung so denkt. Also die meisten sind ja schon in irgendeiner Form gläubig. Auch wenn viele jetzt keine konkrete Religion intensiv praktizieren. Jedenfalls wurde ich damit im Laufe meiner Kindheit halt relativ in Ruhe gelassen. Hab trotzdem eine ganze Zeit lang intuitiv an Gott geglaubt und habe auch so richtige Kindergebete gesprochen, so wie ich mir das selber vorgestellt habe, dass Beten zu sein hat. Und irgendwann von einem Moment auf den anderen hat sich dieser Glaube in mir einfach aufgelöst ohne irgendeine dramatische Begebenheit oder sonst irgendeinen äußeren Impuls. Es war einfach irgendwann von einem Moment auf den anderen einfach weg. So,
okay.
So wie man, weiß ich nicht, so wie man als Kind irgendwann aufgehört hat, die Turtles cool zu finden oder was man auch immer gemocht hat als Kind, weil das Thema für mich dann halt auch irgendwann durch. Es fühlte sich nicht traurig, es fühlte sich nicht dramatisch an, ich habe es eher so ein bisschen achselzuckend zur Kenntnis genommen und dann war es das für mich mit dem Glauben. Ja, und dann habe ich so verschiedene Phasen durchgemacht. Also ich war auch mal so richtig militant atheistisch, dass ich dann auch gesagt habe, ja, also ihr Dummköpfe, was glaubt, also als Jugendlicher halt, ne, so weiß ich nicht, so zwischen so im Teenageralter, so ihr Dummköpfe, was glaubt ihr denn für alberne Märchen? Lasst ab von eurem Schwachsinnsglauben und so weiter. Und ja gut, das ist so typisches Teenager-Verhalten auch. Und davon bin ich dann auch irgendwann abgekommen. Und mittlerweile sehe ich das eigentlich relativ entspannt. Bei mir hat sich da nicht großartig was geändert im Laufe der Jahrzehnte. Aber dass andere Menschen religiös sind und an irgendeine Form von übersinnlichem Wesen oder Gottheit glauben, das ist für mich einfach ein ziemlich unverrückbarer Fakt des Lebens und es ist albern, sich da jetzt irgendwie drüber zu erheben oder zu echauffieren. Das ist einfach so und da bin ich sehr leben und leben lassen mittlerweile. Ja, das als kurzer Abriss.
Ja, und du vermisst insofern gar nichts. Also du hast nicht das Gefühl, dass dir irgend so eine Ahnung, dass irgendwas fehlen könnte. Du bist so sehr gefestigt, dass du nicht glaubst, noch etwas zu benötigen, damit es dir besser geht in dieser Richtung.
Nee, gar nicht. Ich kann verstehen, dass man das braucht und dass das auch wirklich ein ganz wichtiges Fundament fürs eigene Leben und fürs eigene Seelenleben ist. Ich persönlich brauche es nicht. Ich habe so mein Heil oder meinen Sinn habe ich immer in Kunst gefunden und in letzter Zeit auch in, so albern es klingt, aber auch in der Wissenschaft, weil ich habe mich mit einigen Sachen in den letzten Jahren so ein bisschen stärker auseinandergesetzt und wenn man mal in so bestimmte Themenbereiche wie, das klingt jetzt sehr nach Poserei, aber ich meine es jetzt eigentlich gar nicht so, wenn man sich mit bestimmten Sachen wie Quantenphysik oder Relativitätstheorie und so weiter auseinandersetzt, merkt man, dass die Welt und das Universum eigentlich viel mystischer und rätselhafter ist, als es jede Religion darstellen könnte. Und das holt mich in einer Art und Weise ab, dass ich erst recht jetzt halt keine anderen Welterklärungsmodelle mehr benötige.
Vermisst du manchmal so eine Art von Gemeinschaft? Also ich zum Beispiel, ich bin ausgetreten, nachdem ich mein erstes Kind bekommen habe, so mit Ende 20 oder so. Mhm. Davor habe ich es natürlich noch taufen lassen, auch da die Schuld, ne? Also das steht auch im Text, meine damalige Frau und die Mama von unserer Tochter, die hat die hat das überhaupt nicht verstanden, warum mir das so wichtig ist, unsere Tochter katholisch taufen zu lassen. Und ich konnte es ja auch gar nicht wirklich erklären. Ich hatte nur irgendwie Sorge, dass das eine Sünde sei oder dass das irgendwie, dass man das nicht ignorieren darf. Und kurz nachdem wir das dann gemacht haben, wo ich dann ja auch noch zu einem, da muss man ja zu so einem Unterricht auch gehen, zu so einem Vorbereitungskurs, muss dann auch ganz krassen, komischen Dingen, also man muss dann auch während der Taufe den Teufel abschwören und so. Also es ist schon sehr special interest. Und dann bin ich dann ausgestiegen aus finanziellen Gründen dann, also völlig obskur. Und jetzt bin ich aber tatsächlich, ich gehe wahnsinnig gerne in Kirchen. Also ich liebe, ich finde es architektonisch halt immer sehr spannend, was die sich da aufgebaut haben. Und ich finde das, und ich finde Kirchen und die Stille und dieses zu sich kommen, das, ich mag das gerne. Ich habe Orgel gespielt, durfte auch schon auf Kirchenorgeln spielen. Also ich gehe gerne in Kirchen und lausche auch der Musik und so und finde das alles schön. Und wo ich manchmal neidisch bin, weil ich das früher als Jugendlicher auch hatte und viel in der Gemeinde, in der Gemeindejugend verbracht habe als Ministrant. Dann irgendwie ist man ja auf Ferienlager gegangen. Wir haben die, mein Onkel hat die auch organisiert und ich war da auch auf so Skilagern dabei und so. Und was ich schon vermisse, ist eine Gemeinschaft. Und das hatte ich auch. Ich hatte mal so buddhistische Anwandlungen auch und da war ich dann auch teilweise auch in solchen, ja, auf solchen Seminaren und so. Und aber was ich so ein bisschen habe, ist so die Sehnsucht nach einem Wir, was aber geführt wird in gegenseitiger Aufmerksamkeit und Respekt und Liebe und Achtsamkeit füreinander, ja, was außerhalb der Familie stattfindet. Mhm. Und das finde ich in der Form halt am einfachsten und ehesten in Glaubensgemeinschaften.
Genau, weil da so eine Infrastruktur bereits vorhanden ist und regelmäßige Termine und man weiß auch durch den Ritus genau, was wann zu tun ist und so weiter.
Weil die Leute aus einem gewissen Bedürfnis hingehen, also aus einem Bedürfnis
auch, ja,
der, der, also man will gut miteinander sein, ne? Das ist jetzt nicht ein Ort des Streits oder der Auseinandersetzung, sondern es ist ein Ort, wo man sich geborgen fühlen will.
Ja.
Und wo man was für die Seele tut und so. Und das ist tatsächlich was, was ich vermisse und wo ich immer mich wieder mal so erwische dabei zu sagen, ach, vielleicht müsste ich mich doch mal wieder ein bisschen mit dem Glauben auseinandersetzen oder vielleicht.
Vielleicht könntest du auch einfach in einem Chor singen beispielsweise, das wäre ja auch eine Option.
Naja, ich glaube, da wäre die Auseinandersetzung schon relativ vorprogrammiert, da würde mich der Chorleiter dann nach kürzester Zeit wieder rausschmeißen.
Ich finde, du singst sehr schön. Wirklich. Nee, also auf jeden Fall deutlich schöner als ich. Also das kann man schon sagen. Ich will halt darauf hinaus, dass dieses Gruppenerlebnis, das kriegt man tatsächlich am reibungslosesten über Religionsgemeinschaften geboten. Aber es ist nicht das einzige Angebot, was es in die Richtung gibt. Ne? Also man kann sich ja auch in anderen Zusammenhängen als Gruppe zusammenfinden. Und zusammen meditieren oder zusammen singen, zusammen Ausflüge machen oder was auch immer. Also es muss da vielleicht gar nicht unbedingt diesen religiösen Rahmen geben. Es sei denn, es gibt halt ein Bedürfnis über die reine Gemeinschaft hinaus, also dieses Transzendentale, was die Religion bietet, diese Sinnstiftung. Also es ist natürlich so ein Komplettpaket, was man dort angeboten bekommt, über die Gemeinschaft hinaus. Das muss man dann halt auch eben bereit sein oder da muss man halt offen für sein, dass man das halt auch fürs eigene Leben irgendwie als bereichernd ansieht.
Ich glaube, also was dann wiederum, wo ich dann wieder ins Denken gerate, ist natürlich, dass die Kirche, also gerade in der katholischen Kirche ging es ja darum, natürlich auch die Aufmerksamkeit von sich Richtung Gott zu lenken, beziehungsweise Richtung Institution Kirche und diese natürlich zu unterstützen, finanziell und auch die Kirche führte natürlich auch mit den Geschichten in Schuld, wenn du dies nicht tust, wenn du das nicht, die Kirchensteuer nicht bezahlst, wenn du dies oder das tust, dann wirst du bestraft, dann wird es dir schlecht gehen.
Ja.
Dann wird so. Und da ging es natürlich auch darum, irgendwie der Institution zu dienen. Ora et labora, diene und arbeite, bete und arbeite.
Bete und arbeite,
dass du natürlich nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich lenkst und so.
Mhm. Das finde ich gut, ehrlich gesagt. Das ist mir ehrlich gesagt sympathisch. Also hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ich bin eher dafür, dass man den Blick von sich wegwendet und nach außen
aber trotzdem an sich, ja, aber trotzdem an sich glaubt. Dass man Selbstbewusstsein aufbaut und nicht denkt, man braucht jemand anderen oder man braucht etwas anderes, eine Institution, um lebensfähig zu sein oder um Freude am Leben zu haben oder sich zu genießen und einfach kraftvoll und selbstbewusst durch die Welt gehen, ohne dass man denkt, man muss die Verantwortung jemand anderem geben.
Also für mich ist die ideale Herangehensweise eine ausgewogene Mischung aus Selbstbewusstsein und Demut. Also dass man halt sowohl seine eigenen Stärken als auch seine eigene Begrenztheit erkennt. Also das muss nicht exklusiv sein, also dass man entweder das eine in seinem Leben betont und stärkt und das andere dann eben nicht, sondern ich glaube schon, dass das beides gleichzeitig möglich ist. Und dieses Demut-Element oder dass man sich halt, dass man seine, auch seine eigene Begrenztheit und erkennt auch, wie klein und unbedeutend man dem Universum gegenüber ist. Ich glaube, das ist durchaus auch wichtig, dass man das nicht aus dem Blick verliert.
Warum?
Weil das einfach für mich nah an der menschlichen Grundverfassung ist. Also der Mensch ist, kein Mensch ist eine Insel, sagt man. Der Mensch ist auf seine Natur, in der er lebt, angewiesen. Der Mensch ist auf andere Menschen angewiesen. Und der Mensch kann nur in Gemeinschaft existieren. Und keiner weiß alles und keiner kann alles, sondern jeder kann irgendetwas und jeder ist irgendwie wichtig für das Leben. Deswegen bin ich halt eben auch kein so starker Freund von Individualismus, sondern sehe durchaus, dass man seine eigenen Stärken erkennen und sich nicht kleinreden sollte. Aber eben, ja, wie gesagt, man sollte sich auch nicht selber auf ein Podest stellen. Also die Ausgewogenheit zwischen beidem, denke ich, ist wichtig. Und ich glaube, das ist etwas, was einem Religion, aber auch andere Orientierungssysteme einem bieten können.
Was Glaube bringt vor allem, ist eine Richtung. Also dass ich weiß, wohin ich mich orientiere, wohin ich hinarbeite, wohin ich mich an was, durch was ich mich leiten lasse. Und wo ich eben nicht so sicher bin, ist, warum man das braucht tatsächlich und warum man nicht fähig ist, sich selbst aus den eigenen, da haben wir es wieder, aus den eigenen Werten heraus zu sagen, ich lebe nach meinen eigenen Prinzipien, ich lebe nach meinen eigenen Werten. Und weil das so anspruchsvoll ist und so schwer und weil man auch einen gewissen Selbstglaube und eine Sicherheit, ein fundiertes Selbstwertgefühl braucht, um das zu glauben, ne? Und viele sind sich dann unsicher und sind dann anfällig dafür, eine Geschichte von außen anzunehmen und diese dann zu ihrem Kompass zu machen.
Ja.
Und da weiß ich nicht, ehrlich gesagt, wo der tatsächliche Weg ist. Also was das. Weil erstmal finde ich es natürlich sympathischer zu sagen, ich gucke, was mir mein Körper, was mir mein Herz, was mir meine Werte sagen und baue daraus meinen eigenen Glauben, als einer jahrtausendlangen Geschichte hinterherzurennen und sie unhinterfragt oder vielleicht auch hinterfragt, aber sie anzunehmen und zu sagen, ich glaube jetzt diesem Gottesbild oder dieser Geschichte oder nehme jetzt diese Werte an, weil die sich für viele, viele Milliarden Menschen als richtig herausgestellt hat oder so. Und ich bin eher Freund tatsächlich zu sagen, wo steckt denn dein Potenzial? Glaube an dich und kreiere dir dein eigenes Leben so, wie es dir gefällt.
Ja, sagen wir mal so, ich sehe es insofern anders, dass ich halt tatsächlich denke, kein Mensch ist eine Insel. Also selbst wenn man aus sich selber schöpft, ist das eigene Selbst ja da zu diesem Zeitpunkt bereits durch die persönliche Biografie, durch die Kultur, in der man lebt und durch die Menschen, mit denen man bisher so zu tun hatte und von denen man aufgezogen wurde, ja mitgeformt worden. Also mir fällt es schwer, so eine klare Trennlinie zwischen verschiedenen Individuen zu ziehen, sondern alles greift ineinander. Keiner steht komplett für sich alleine da oder hat sich komplett selbst aus dem Nichts erschaffen. So. Also das heißt, am Ende glaube ich, dass man nur die Wahl hat zwischen unterschiedlichen Orientierungssystemen, die Religion oder auch irgendwas anderes sein können. Am Ende wird man nicht, aber trotzdem nicht darum herumkommen, sich als Teil eines größeren Ganzen zu begreifen.
Das schließt sich ja nicht aus. Ich kann ja sagen, ich bin ein Teil eines großen Ganzen, aber trotzdem kann ich jegliche Form der Religion ablehnen und nur an mich glauben und an das, was ich vertrete. Ich finde es zum Beispiel spannend, wenn Leute in eine große Krise kommen oder sehr krank werden oder kurz davor sind zu sterben, dass sie sich dann wieder zum Glauben wenden und zu einer höheren Macht, weil sie merken, dass die Angst sie aus ihrem stabilen Selbstwert heraustreibt und sie die Verantwortung statt sich selbst wieder einem nach außen tragen. Wenn es mir schlecht geht oder so, oder wenn ich an einem tiefen Punkt bin, dann fange ich auch wieder an zu beten oder Fürbitten zu leisten oder mir Dinge zu wünschen, ne? Oder das wieder tatsächlich an Gott zu adressieren oder so, obwohl der eigentlich für mich keine größere Rolle spielt.
Glaubst du denn an Gott? Oder also bist du, wie würdest du dich einschätzen? Bist du Agnostiker? Bist du Atheist? Bist du oder glaubst du eigentlich?
Ich bin Christ. Also ich glaube an Jesus Christus. Und ich würde mich schon dem Christentum zuschreiben und jetzt nicht einer Konfession. Aber ich glaube an die christlichen Werte und an die Gemeinschaft und ans Mitgefühl und im Grunde genommen die Werte, die Jesus verkörpert hat. Ja.
Aber glaubst du an einen Schöpfer des Himmels und der Erde, an Gott?
Ich glaube an eine göttlichen Energie. Mhm. Ich glaube an irgendetwas Übersinnliches, das vielleicht Dinge in bestimmte Bahnen lenkt oder so. Ich glaube schon an sowas wie Schicksal. Sowas. Also ich glaube schon, dass die Dinge irgendwie Sinn ergeben, egal ob im Leid oder in der Freude, und dass sie einen Grund haben, warum sie auf einen zukommen, und dass das Leben im Grunde genommen schon wie so ein ewiger, also dass man eben auf im ewigen Prüfstand steht und so, und dass es da vielleicht irgendwie eine Energie gibt, die das auch ein bisschen lenkt. Das habe ich schon, habe ich schon das Gefühl.
Okay.
Ja. Weil ich denke dann immer so viele Zufälle, die einem so passieren, das kann nicht sein. Und irgendwie ist da so ein Drehbuch, das irgendjemand da für einen da ausklamüsert hat. Das denke ich manchmal schon. Aber ob das jetzt Gott ist oder so, das weiß ich nicht.
Also die interessanteste Deutung von Religion oder Erklärung für Religion habe ich bei Harari gelesen, der sagt, also nicht nur er, sondern auch, das ist, scheint auch tatsächlich so mittlerweile Konsens zu sein, dass Religion ein Überlebensvorteil für die Menschen war. Also, das menschliche Leben war ja so sicher, wie es jetzt gerade ist, über den allergrößten Teil der menschlichen Geschichte nicht so sicher. Und deswegen war es wichtig, dass Menschen sich zu Gruppen zusammengetan haben, um sich gemeinsam durchs Leben schlagen zu können. Und es war als sozialer Kitt innerhalb von Gruppen wichtig, dass man sich um einen gemeinsamen Mythos, also sprich um eine gemeinsame Religion vereint hat.
Mhm.
Also das hat eine Religion, das hat eine Gruppe derart zusammengeschweißt, dass sie sich gegen andere Gruppen, die diesen geteilten Mythos nicht hatten, besser behaupten konnten.
Naja, das ist ja jetzt nicht nur Vergangenheit, das ist ja absolut präsent. Also die Religionen, die sich gegenseitig bekämpfen und das ist ja, das prägt ja unseren Alltag.
Das stimmt, aber es war zu einer gewissen Zeit, war das nicht, gehört es nicht quasi zum Betriebssystem des menschlichen Gehirns, sondern es hat ein evolutionärer Aussiebungsprozess stattgefunden, der dafür gesorgt hat, dass die Menschen sich eher vermehrt und insgesamt überlebt haben, die bei denen quasi der Hang zur Religion schon im Gehirn fest verankert war, also als Betriebssystem sozusagen hinterlegt war. Und das führt auch dazu, dass jetzt also die überwältigende Mehrheit der Menschen in irgendeiner Form religiös ist. Die überwältigende Mehrheit, weil es ist einfach gehört mittlerweile zu den unverrückbaren Fakten der menschlichen Existenz. in irgendeiner Form sich etwas Göttlichem zuzuwenden oder etwas Göttliches als Welterklärung oder auch als Erklärung fürs eigene Schicksal heranzuziehen.
Naja, also es täte der Menschheit auch gut, sich den bestimmten religiösen Werten zuzuwenden und sich mit Nächstenliebe zu beschäftigen. Ist jetzt so verkehrt nicht, finde ich. Also
ja, die Werte sind dann nochmal was anderes, ne? Das ist halt ein bisschen das Problem.
Ja.
Also meistens ist das ja eher dann so eine Art Patchwork-Religion. Die Leute suchen sich halt die Werte innerhalb ihrer Religion zusammen, die ihnen am besten in den Kram passen. Und irgendwelche strengen Katholiken in den USA glauben plötzlich nicht mehr an das Unfehlbarkeitsdogma des Papstes, wenn der sich gegen Trump richtet. Weißt du? Also am Ende ist dann so ein ganz fest verankerter Glaube oder so ganz fest verankerte Dogmen sind dann plötzlich doch gar nicht mehr so unverrückbar, wenn es den Menschen dann nicht mehr so richtig in den Kram passt.
Ja.
Also Werte kann man leider nicht immer unbedingt aus Religiosität ableiten oder zumindest sind diese Werte nicht so, also diese Werte stehen immer so ein bisschen auch zur Disposition.
Ja, absolut. Und ich finde, Religion hört für mich dann auch, also die Verständnis für Religion und Glaube hört für mich dann auch dann auf, wenn darum gekämpft werden muss. Also wenn darum gekämpft werden muss, diesen durchzusetzen und an die erste Stelle zu stellen oder so. Das ist was ich wirklich, also in keinster Weise nachvollziehbar finde. Und das ist das wohl auch ist, was uns als Menschheit dann am Schluss vielleicht auch zu Fall bringen wird. Die Kämpfe, wer denn mit seiner Religion recht hat.
Ja, das ist so ein grundsätzliches menschliches Ding, ne? Dass man sich halt, also man rottet sich zu Gruppen zusammen und erfährt dann seine Stärke als Gruppe auch dadurch, dass man ein Außerhalb oder eine Fremdgruppe definiert und sagt, also mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Also das kann man ja auch schon mit ganz billigen Tricks herbeiführen. Also bei Schülern kann man sagen, hier, es gibt jetzt hier eine Gruppe der blauen T-Shirts und es gibt jetzt hier eine Gruppe der grünen T-Shirts. Und die einen sind so und die anderen sind so. Und man kann dann ja beobachten, wie schnell plötzlich Animositäten und Feindseligkeiten zwischen diesen beiden Gruppen entstehen.
Ja.
Also irgendwie geraten wir als Menschen auch ganz ohne Religion immer wieder in diese Falle, eine Fremdgruppe zu definieren und die irgendwie mit schlechten Merkmalen dann irgendwie zu versehen.
Aber wie kann das passieren? Also das kann doch wirklich nur passieren, indem diese Menschen von Jugend auf nicht mit einem stabilen Wertesystem aufgewachsen sind und nicht mit der Fähigkeit zu unterscheiden, was ist richtig und was ist, fühlt sich jetzt hier falsch an, sondern einfach zu sagen, ich orientiere mich voll nach dem Außen, ich identifiziere mich mit meiner Gruppe und nehme alle Werte an und schütze diese auf Teufel komm raus und mache alles kaputt, was diese Gruppe bedroht. Und das ist ja so, also das stößt ja auf so krasse, also für mich auf so krasse Unverständnis. Und das ist auch so unweitsichtig. Ja. Also weil man weiß doch, dass man da niemals irgendwie weit kommen wird mit. Also man ist doch das Scheitern vorprogrammiert. Das ist doch klar. Also es geht doch gar nicht.
Sehe ich auch so. Ich stehe ja auch jedes Mal ratlos davor. Da komme ich wieder mit Demut. Wir müssen, also was man halt sehen muss, ist, dass das menschliche Gehirn nicht darauf programmiert ist, langfristig zu denken und nicht darauf programmiert ist, irgendwie die Wahrheit zu erkennen, sondern zunächst einmal ist es darauf ausgelegt, in der Savanne zu überleben und Energie zu sparen. Also unser Gehirn ist ja ein wahnsinnig wahnsinnig kostspieliges Organ, was wahnsinnig viel Energie kostet und deswegen nutzt es halt sämtliche Abkürzungen und Vereinfachungen, die es irgendwie finden kann. Und das ist halt eine dieser Abkürzungen und Vereinfachungen, dass man sagt, wir als Gruppe sind so, die als Gruppe sind so. Das ist, glaube ich, auch leider so ein bisschen dem geschuldet, dass wir uns zwar als Menschheit technisch wahnsinnig weiterentwickelt haben, aber dass unsere Gehirne halt in vielerlei Hinsicht immer noch auf Steinzeitniveau sind. Ich stehe auch regelmäßig ratlos davor. Also ich würde es mir auch anders wünschen und wünsche mir auch weiterhin, dass wir uns da mal irgendwie weiterentwickeln und nicht immer wieder in dieselben Fallen tappen. Das kann ja am Ende nur im Sinne von allen sein.
Ich war mal in Jerusalem oder ein paar Mal in Jerusalem und Israel ist finde ich, also das Land, was mich auf meinen Reisen wirklich am meisten fasziniert hat. Und weil es so vielschichtig ist und weil es so verschiedene Menschen sind. Du bist in Tel Aviv und du hast das Gefühl, du bist irgendwie, also wie in New York oder so, ne? Absolutes Großstadtfeeling und Stadtstrand, wunderbar, lebensfrohe Menschen. Und dennoch siehst du an jeder Ecke eine Maschinenpistole. Du wirst überall kontrolliert. Die Leute sind dann gleichzeitig mega aggressiv im Straßenverkehr. Ist ja ein Land mit den meisten Autounfällen. Und dann fährst du aus dieser Stadt raus und bist plötzlich mitten in der Wüste und du denkst, hä, irgendwie, das stimmt hier alles nicht so. Was ist hier komisch so? Und man braucht, also ich habe das auch noch nicht greifen können, dieses Land. Und das ist auch dann Jerusalem, wo du diese drei Weltreligionen nebeneinander leben hast und du gehst dann irgendwie eine Gasse entlang und es ist ganz still und du siehst orthodoxe Juden, die sozusagen da umherwandeln und dann gehst du um die Ecke und landest plötzlich auf einem lauten, wahnsinnig geruchsintensiven Markt ein arabischer Markt. Und das Christentum, das musst du dann eher suchen. Ich habe dann irgendwie Orte gesucht vom letzten Abend, den Ort des letzten Abendmahls gesucht und da musste mich dann schon einer, also musste ich mehrere Leute fragen, bis ich das gefunden habe. Und trotzdem gibt es dann einen Punkt, wo du den Ölberg, die goldene Moschee und die Klagemauer siehst auf einen Blick und du denkst, toll, wie diese drei großen Religionen an diesem Ort so zusammenleben können. Scheinbar in Frieden.
Ja.
Und das hat mich sehr fasziniert und dann betrübt es einen wieder so, wenn du dann siehst, was dann doch da passiert und was für großes Leid da herrscht, um ihren Verein irgendwie da so krass durchzudrücken. Und das ist schon anscheinend ein sehr unlösbares Problem.
Ja, das ist ja das, was hier bei Monty Python so aufs Korn genommen wurde. Ne? Die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront sind sich Spinnefeind. Der Mensch denkt sich immer irgendwas aus, weswegen er sich dann mit anderen Menschen in den Haaren liegen kann.
Ja, und es ist tatsächlich, glaube ich, der Mensch, weil diejenigen, an die sie glauben, weiß gar nicht, ob das in deren Sinne so ist, was da auf Erden passiert.
An die glaube ich ja nicht.
Aber es ist wirklich ein wahnsinnig schweres Thema, weil, glaube ich, mit jedem Wort, das wir hier von uns lassen, tritt man gefühlt jemand anderem schon wieder auf die Füße.
Nö, finde ich nicht. Also wenn sich da jetzt jemand irgendwie angegriffen fühlt, dann ist das die Verantwortung der jeweiligen Person. Wir sind Menschen und wir haben das Recht, uns über sowas Gedanken zu machen, weil es uns halt auch einfach auf einer ganz wesentlichen Ebene betrifft.
Glaube ist halt sowas fundamental in einem Verankertes, dass man da natürlich sehr schnell Menschen verletzt, weil es so um deren Essenz geht. Ne? Das ist
ja, das sagt man immer so. Ne? Auf der anderen Seite, das meinte ich ja gerade schon, also plötzlich, also ganz wesentliche Bestandteile des eigenen Glaubens stehen plötzlich bei diesen Menschen selber zur Disposition, wenn es denen nicht mehr in den Kram passt. Also viele behandeln Religion wie so ein Gemischtwarenladen oder Spiritualität und suchen sich dann halt das raus, was gerade irgendwie für die eigene Seele und fürs eigene Leben irgendwie wichtig ist und wollen dann aber auf der anderen Seite, dass keiner auch nur irgendein falsches Wort verliert über das, woran man glaubt. Also das, ehrlich gesagt, da fühle ich mich nicht in der Pflicht. Also ich finde, darüber kann man genauso reden wie über alles andere und das muss dann mein Gegenüber auch aushalten. Ich habe ja jetzt auch nicht hier irgendwelche satanistischen Gebete gesprochen oder was weiß ich, sondern habe einfach nur versucht, aus meiner Perspektive offen und laut über sowas nachzudenken und das muss einfach gehen.
Was denkst du eigentlich, was nach dem Tod ist?
Hallo, hier ist Zukunfts-Tobias aus dem Schnitt.
Ich habe das während der Aufnahme nicht gut erklärt, deshalb starte ich jetzt einen zweiten Versuch. Mein Verhältnis zum Tod orientiert sich an Albert Einstein und seiner Relativitätstheorie. Einstein sagte mal, für uns, die an Physik glauben, ist diese Trennung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur eine Illusion, wenn auch eine hartnäckige. Was meint er damit? Nun, Einstein konnte nachweisen, dass es kein universelles Tempo gibt, in dem die Zeit verstreicht, sondern dass die Zeit je nach Position, Geschwindigkeit und Richtung unterschiedlich schnell vergeht. Und da dem so ist, gibt es auch keine universelle Gegenwart. Mein Jetzt kann aus der Sicht eines Aliens in Alpha Centauri bereits in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft liegen. Trotzdem existiert dieser Moment ja unbestritten. Und hier kommt das Konzept des Blockuniversums zum Tragen. Das Konzept ist die moderne physikalische Antwort auf die Frage, was Zeit eigentlich ist. Es basiert maßgeblich auf Einsteins spezieller Relativitätstheorie und bricht radikal mit unserer intuitiven Wahrnehmung. In unserem Alltag unterscheiden wir strikt zwischen Raum, also wo etwas ist, und Zeit, also wann etwas ist. In der Physik des Blockuniversums wird die Zeit jedoch wie eine räumliche Dimension behandelt. Also stellt euch ein Daumenkino vor. Jedes einzelne Blatt ist ein dreidimensionaler Raummoment, also ein Jetzt. Wenn du alle Blätter übereinander stapelst, erhältst du einen, oder wenn ihr das macht, dann erhaltet ihr einen festen Block. Dieser Block enthält die gesamte Geschichte des Objekts, vom ersten bis zum letzten Bild. Daraus ergibt sich eine philosophische Konsequenz, oder mehrere, wenn man es so sehen will. Erstens, die Vergangenheit ist nicht weg. Also Cäsar wird immer an seinen Koordinaten im Jahr 44 nach Christus ermordet. Er ist dort so real wie ihr jetzt an eurem jetzigen Ort. Zweitens, die Zukunft ist bereits da. Sie ist nicht ungeschrieben, sondern einfach ein Teil des Blocks, den wir noch nicht erreicht haben. Und drittens, der Zeitfluss ist subjektiv. Also das Gefühl, dass die Zeit vergeht, ist laut dieser Theorie eine rein neurologische Illusion unseres Gehirns, das die Informationen der Raumzeit nacheinander verarbeitet. Im Blockuniversum gibt es kein echtes Werden oder Vergehen. Alles, was jemals passiert ist oder passieren wird, ist in die Struktur der Raumzeit eingraviert. Wir fließen nicht durch die Zeit. Unsere gesamte Lebenslinie existiert statisch von der Geburt bis zum Tod in diesem vierdimensionalen Gebilde. Und deshalb ist der Tod nicht das, was wir uns darunter vorstellen, und ist auch nichts, wovor wir Angst haben müssen.
Wenn meine Zeitleiste sozusagen am Ende angekommen ist, kommt danach einfach nichts mehr. Danach bin ich nicht mehr da. Das ist so, zu fragen, was passiert nach dem Tod, ist im Prinzip genauso sinnvoll wie zu sagen, was passiert, nachdem diese Straße hier endet. Die Straße endet halt da. Da kommt, also diese Straße geht an der Stelle nicht weiter. Mhm. Und genauso geht mein Leben an einer bestimmten Stelle nicht mehr weiter. Es ist einfach nicht sinnvoll, diese Frage zu stellen. Der Tod ist der Ende, ist das Ende meines Lebens. Und da mein Leben an dieser Stelle endet, so wie eine Straße an einer bestimmten Stelle endet, kommt danach, ist diese Straße danach nicht mehr vorhanden, oder ich bin danach nicht mehr vorhanden.
Ich habe letztens Ferdinand von Schirach ein Interview gehört, und dann hat er auch gesagt, der Tod kümmert ihn nicht, weil er hat mit dem Tod nichts zu tun.
Ja, weil, genau.
Wenn der Tod kommt, dann ist er weg. Und
ja, genau.
Deswegen kümmert er sich nicht um den Tod, weil er wird dem Tod nie begegnen.
Genau.
So.
Richtig, ja. Es macht auch gar keinen Sinn, also diese Formulierung ergibt schon
keinen
richtigen Sinn.
Wobei, das stimmt ja
Sinn,
nicht, weil du begegnest dem Tod ja schon. Also du merkst ja, wann es vorbei ist, und du oder unter Umständen spürst du ja vielleicht am Ende deines Lebens, dass es jetzt Zeit wird.
Ja,
Aber das ist ja nicht das, der Tod, sondern das Sterben.
Das ist das Sterben, ja.
Genau, also du begegnest dem Sterben, aber du begegnest nicht dem Tod. Mhm. Es ist daher meiner Meinung nach nicht sinnvoll, von dem Leben nach dem Tod zu sprechen. Auf der anderen Seite...
Aber das ist natürlich, natürlich der Ursprung oder mit der Ursprung und die, ich sag mal, das Erfolgsgeheimnis von Religion, dass sie natürlich mit dieser Frage spielen und dem Menschen die Hoffnung geben, eben nicht einfach nur weg zu sein, sondern dass das Leben nach dem Tod halt weitergeht in irgendeiner Form. Und das ist natürlich das, wo der Mensch drauf hoffen will, weil seine Angst vor der Leere so groß ist.
Das stimmt, ja. Aber für mich ist das, also für mich sind so, ist so Spiritualität und Religionen sind für mich eigentlich eher so eine Art Entzauberung der Welt. Also ich finde, die Welt ist und das Universum ist viel, viel mystischer, als das in Religionen irgendwie geschildert werden kann. Man vereinfacht das wieder, also das ist wieder das, was ich meine, ne? Das Gehirn sucht gerne Abkürzungen, das Gehirn vereinfacht gerne, das Gehirn versucht auch gerne irgendwie große Phänomene wie das Sterben und den Tod dann irgendwie in seine eigene Alltagswahrnehmung irgendwie einzugliedern. Aber eigentlich ist alles viel, viel abgefahrener, als man das so intuitiv wahrnehmen kann. Und ich finde es dann dementsprechend auch viel spannender. Aber ich kann das Bedürfnis nachvollziehen, dass man sich wünscht, dass es in irgendeiner Form weitergeht für einen selbst und auch für die eigenen Lieben, mit denen man so im Laufe des Lebens zu tun hat. Aber ich habe dieses Bedürfnis nicht so stark und es wird auch irgendwie auf eine andere Art und Weise gestillt, wie ich versucht habe, jetzt in meinen eigenen holprigen Sätzen wiederzugeben.
Ich glaube, warum ich immer wieder so hängen bleibe, wenn ich am Juwelier vorbeilaufe und da irgendwelche Kreuze sehe oder in die Kirche gehe und mich auf den Altar fokussiere oder so. Das ist, glaube ich, schon, das sind dann immer wieder Momente, wo ich mir innere Stärke wünsche und merke, ich kann die mir selbst gerade nicht geben und dann eben versuche über außen. Also habe dann die Sehnsucht, irgendwas zu glauben oder irgendwie mich an irgendwas zu orientieren, um mir selbst dann wieder Sicherheit oder Stärke zu geben. Also wie ein Vehikel, was man sich von außen holt, um wieder zu sich zu kommen. Ich glaube, darum geht es dann oft. Das ist natürlich, wie du es beschrieben hast, dieser Supermarkt-Glaube. Dass man sich sozusagen dann einzelne Tools irgendwie, das Best-of irgendwie, die Best-of-Platte anhört, ohne irgendwie deep durch den Shit zu gehen, ne?
Ich finde das aber völlig okay. Also ich finde es völlig okay, wenn man das macht. Das Problem geht für mich dann los, wenn man versucht, anderen das aufzudrängen.
Mhm.
Oder wenn man sagt, hier über dies oder das oder jenes darfst du jetzt nicht laut nachdenken, weil mich das selber in meinem eigenen Glauben kränkt. Mhm. Also wenn man versucht, das eigene Regelwerk anderen aufzuzwingen in irgendeiner Form. Aber wenn man selber besser durchs Leben kommt, indem man sich halt so bestimmte Aspekte rauspickt, oder auch vielleicht nur situativ und dann spielt dann auch eine Zeit lang im eigenen Leben keine Rolle mehr, finde ich das völlig legitim. Und wenn man damit irgendwie besser durchs Leben kommt, ist das auch wahrscheinlich auch sogar empfehlenswert, das so zu machen.
Ein schwieriges Thema, eine schwierige Folge. Ich merke, dass ich gar nicht so eloquent hier durchgestiefelt bin, weil ich glaube, da sind noch einige Hürden in meinem eigenen Lebensweg und meinem eigenen Glaubensweg, über die ich noch nicht so leichtfüßig gegangen bin, wie du mit deiner Erklärung, wie du dir die Welt erklärst durch die Metaphysik oder was auch immer.
Ja, Metaphysik ist gerade nicht, das ist Physik.
So.
Es ist einfach nur Physik.
Ja, genau. Und daran glaubst sozusagen. Das ist... Ja,
ich schick dir ein paar Sachen dazu. Das ist, erstmal sehr abgefahren, wenn man bisher sich mit sowas nicht auseinandergesetzt hat.
Ich guck lieber noch ein bisschen in der Bibel rum.
Okay, ja? Alles klar.
Besser wird's nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.